Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Kaja 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute ist Gelegenheit für besondere Fragen.
Zum Beispiel, kommt Trump in den Himmel? Ist Gott für Tempo 130? Wo finden wir Antworten auf solche ungewöhnlichen Fragen?
Na, bei unserem heutigen Gast Hans Henschel. Er ist Superintendent im Ruhestand und leidenschaftlicher Fragenbeantworter. Zudem ist er als Autor und Maler unterwegs. Wir freuen uns auf eine Radiofragestunde mit ihm. Herr Henschel, herzlich willkommen bei KR 55.
Ich danke Ihnen sehr für diese Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und finde es einfach großartig, dass Sie diese Radiosendung hier machen.
Danke fürs Kompliment. Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Antje, Sie gehen bei der Vermittlung von biblischen Inhalten ja sehr kreative Wege. Unter sonntagsmaler.de können Menschen alle möglichen Fragen an Sie stellen. Was gibt es denn da für häufig gestellte Fragen?
Da schreiben meistens irgendwelche Jugendlichen, wie alt die dann tatsächlich sind, weiß ich nicht, aber weil dann steht in so einer Mail eben nur Stefanie oder Simon oder sowas unten drunter. Und häufig gestellte Fragen waren in der Trump-Ära tatsächlich, Sie haben ja vorhin schon darauf hingewiesen, kommt Donald Trump in den Himmel? Was für eine Antwort haben Sie eigentlich darauf? Ist Gott für 130? Ich würde heute ja eher antworten, Gott ist für 100. Aber dieses 130 war ja mal eine große Diskussion vor der Energiekrise und vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Das wird jetzt nochmal wieder anders gehandelt in diesen Zeiten. Eine Frage, die demnächst zu beantworten sein wird, ist Gott divers? Viele junge Frauen vor allen Dingen haben gefragt, auch aus der römisch-katholischen Kirche, was wäre, wenn Gott eine Frau wäre?
Also war ja Thema unserer Januarsendung, ne? Maria stellt sich quer. Was ist, wenn Gott eine Frau?
Und darauf Antworten zu geben, die nicht immer nur so Radio Erivan Antworten sind, finde ich dann wichtig, und da geht es um eine gewisse Ehrlichkeit, und da haben wir vom Team des Sonntagsmalers alle Möglichkeiten und auch alle Offenheiten. Zum Sonntagsmaler-Team gehören zwei Filmemacher noch und ein Redakteur, und wir entwickeln zu viert dann die Antworten auf diese Fragen, die an die Hannoversche Landeskirche gestellt werden.
Dann möchte ich noch mal eine Frage hinterher schieben, die natürlich auch hochaktuell ist. In unserer Kirche geht es ja nicht so gut. Da steht eine Frage, kann man ohne Kirche glauben? Welche Antwort würden Sie jetzt im Radio dafür formulieren?
Da würde ich sagen, man muss ohne Kirche glauben können. Also das ist doch ganz, ganz selbstverständlich. Aber es wäre natürlich schön, wenn sozusagen Menschen in der Kirche anderen Mut machen würden oder sozusagen noch mal ein bisschen einen Push geben, dass sich das Glauben lohnt. Also kann man ohne Kirche glauben? Klar kann man ohne Kirche glauben, aber man kann, glaube ich, nicht ohne andere Menschen glauben, die einem was von Gott oder von Jesus erzählen. Also die Kirche ist für den Glauben überflüssig wie ein Kropf, aber das hört sich schlimmer an, als es ist, und das macht die Kirche nicht gering, aber Kirche ist eben nicht allein diese Institution und dieses Gebäude mit ortsbildprägendem Charakter, sondern Kirche, das sind die Menschen, und ohne Menschen, die sich zur Kirche bekennen, das ist dann übrigens egal, ob das evangelische Kirche oder katholische Kirche oder auch Freikirche ist, ohne Menschen, die sich dazu bekennen, wäre ich sicher auch nicht ein Glaubender geworden oder ein gläubiger Mensch. Also ja, klar kann man ohne Kirche glauben. Aber es ist besser mit.
Gehen wir nochmal auf die Grundlage. Hat denn die Bibel Antworten auf die Fragen unserer Zeit? Das ist ja so für Sie ganz wichtig.
Ja, das finde ich eine ganz spannende Frage. Und ich finde ja, die Bibel hat eine Menge Antworten auf Grundfragen unserer Zeit. Also wenn wir zum Beispiel die Ökologiediskussion nehmen. die Bibel ist, finde ich, ein ökologischer Hammer. Da wird uns schon auf den ersten Seiten der Bibel ein riesen Missverständnis um die Ohren gehauen. Da sagt Gott zu den Menschen, hier habt ihr die Erde, nun herrscht über sie. Und im nächsten Kapitel des ersten Buchs Mose wird das zurückgenommen. Da sagt Gott nämlich zu den Menschen, ah, das mit dem Herrschen, das meine ich nicht so. Bebauen und bewahren. Also behandelt die Erde mal schön weiter so, als gehört sie mir. Und ihr seid hier keine Mietnomaden, die alles vernichten können oder umbauen können, so wie ihr es wollt. Ich möchte diese Erde dann auch noch weiter vermieten können oder verleihen können oder wie auch immer. Ja, ich finde, die Bibel ist in der Ökologiedebatte ein ganz, ganz aktuelles Buch. Und da kriege ich im Augenblick viel Prügel. Auch in der Friedensdebatte ist die Bibel ein spannendes Buch. Also wir kommen hinter die Ethik Jesu nicht zurück. Der sagt, immer wenn er uns trifft und immer wenn er seine Leute trifft, begrüßt er sie mit Friede sei mit euch. Und diese Friedensdebatte, da mal darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich? Jesus sagt in seiner Sprache Shalom zu den Leuten. Und dieses Shalom, wenn man das aus dem Hebräischen direkt übersetzt, dann heißt das, lasst es euch doch einfach mal genug sein. Seid doch einfach mal zufrieden.
Ist denn jede Frage erlaubt oder waren Sie auch mal sprachlos bei einer Frage, die Ihnen gestellt wurde?
Naja, es kommen manchmal so Fragen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, die eher so eine, ja, die uns eher ein bisschen verarschen wollen, wenn ich das mal so sagen darf. Also hat Jesus eigentlich als 15-Jähriger eine Freundin gehabt? Übrigens, ich finde diese Frage durchaus nicht unattraktiv. Warum soll er mit 15 Jahren nicht eine Freundin gehabt haben? Also wäre mir egal. Oder es gibt so, also ich kriegte mal eine Frage, die eher, da waren wir ziemlich geteilter Meinung, ob wir sie beantworten sollten oder nicht. Adam und Eva waren die ersten Menschen, Kain und Abel waren ihre Söhne, wo hatten die ihre Frauen her? Das ist ja eine spannende Frage. Aber ich hatte so den Eindruck bei dem Fragesteller, dass er eigentlich uns ein bisschen aufs Glatteis führen wollte. Und da hatte ich keine Lust drauf zu antworten, weil wir ja auch immer nur maximal 3 Minuten haben für die Beantwortung dieser Frage. Und wenn es dann so richtig komplex theologisch wird, dann finde ich das schwierig.
Wir haben auch ein Malprojekt, Malen mit Hans. Vielleicht können Sie noch ein paar Sätze dazu sagen. Das ist ja eine andere Form, sich kreativ zu äußern. Wie funktioniert das?
Das ist eine Sache, die während der Corona-Zeit entstanden ist. Wir haben gesagt, mit dem Themenraum der evangelischen Medienagentur und Anstalt in der Hannoverschen Landeskirche, wir möchten gerne irgendwas anbieten, was sozusagen digital gemacht werden kann. Und ich habe dann angefangen, biblische Geschichten zu erzählen, parallel dazu zu malen und den potenziell zuschauenden Kindern ab 5 die Möglichkeit zu bieten, alles das nachzumalen, was ich ihnen aufgemalt habe. Also ich habe angefangen mit einem bunten Farbklecks und habe gesagt, dieser Klecks, damit fangen wir jetzt an, das ist der Kopf von einem der Jünger von Jesus und dem geben wir dann ein paar Haare mit einem Krackler-Krack-Pinsel und so weiter und so fort. Und am Ende habe ich sozusagen erklärt, wie man ein Bild malen kann und über dieses Bild habe ich dann eine biblische Geschichte erzählt. Von Jona oder von David in der Löwengrube oder von Zachäus, der im Baum sitzt. Und die Idee bei Mal mit Hans ist dann, dass den Kindern gezeigt wird, so kann ich einen Baum malen, auch mit meinen Mitteln, und dass ihnen gesagt wird, lass dich von deinen Lehrerinnen und Lehrern nicht verrückt machen, die dir sagen, du kannst gar nicht malen, sondern das Irre ist, du bist ein Künstler und in dir schläft ein Künstler und du kannst eine biblische Geschichte total transportieren. Das habe ich übrigens auch mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden gemacht. Und da gab es dann immer so einen Spruch, den alle Konfirmanden und Konfirmandinnen sehr schnell auswendig könnten. Traut euch, der Pinsel ist dein Freund.
Vor uns liegt eine Broschüre mit dem Sonntagsmaler durchs Kirchenjahr. Das ist ja etwas, was man auch als Gemeinde sich zunutze machen kann, indem man auf ihren Kanal geht und guckt, dort liegen Materialien, die man runterladen kann, vielleicht für den Gemeindebrief, vielleicht für einen Kindergottesdienst, was auch immer. Gibt es in den sozialen Medien für Sie eine Grenze, die Sie erfahren haben, auch in Corona, als es fast nur noch möglich war, soziale Medien zu nutzen?
Na, es ist einfach blöd, wenn du niemanden dir gegenüber sitzen hast, sondern nur auf diesen Bildschirm guckst. Das setzt ein unglaublich hohes Maß an kreativer Fantasie vor. Das ist ja wie beim Radio, ne? Wir sitzen jetzt hier und da sitzen Menschen vor den Radiogeräten und hören uns oder hören uns auch nicht und bügeln dabei oder machen sonst was. Ja, ich glaube, dass das am Ende keine Chance hätte, wenn man sozusagen live, analog was machen könnte. Also ich bin auch in Kindergärten gewesen und habe mit den Kindern da gemalt. Das macht viel mehr Spaß, als wenn ich sozusagen alleine vor dem Bildschirm sitze oder mit der Kamera aufgenommen werde, weil man dann auf die Kinder reagieren kann. Und dann sagt irgendein Kind, oh, der Petrus, der hat ja ein grünes Gesicht. Das ist mir übrigens wichtig. Ich war mal in einem Kindergarten und da rief irgendein Kind, wir malten zusammen und da rief irgendein Kind, ich habe keine Hautfarbe mehr. Und dann habe ich gesagt, was ist eine Hautfarbe? Und es gab viele Kinder, die haben dieses Kind total korrigiert und haben gesagt, gibt ja gar keine Hautfarbe. Kannst du gelb, grün, rot, braun, weißer Kuckuck was machen? Aber dieses Kind meinte natürlich sozusagen unsere orange oder weiße Hautfarbe. Und das finde ich schön, auf solche Ideen komme ich halt nicht, wenn ich sozusagen alleine male, dass mir sozusagen irgendwas zugeworfen wird, was man wunderbar nochmal umbiegen kann. Also ich habe mal was über Auferstehung gemacht und da sagte ein Kind, tot sein stelle ich mir unglaublich langweilig vor. Da wäre ich von selber nie drauf gekommen. Und dann haben wir uns über Langeweile unterhalten. Also der Bildschirm ist kein Dialogpartner oder keine Dialogpartnerin. Aber er ist ein wunderbares Mittel, mit anderen zu kommunizieren, die man entweder nicht erreichen darf, wie es bei der Corona-Zeit gewesen ist, oder die man nicht erreichen kann oder die uns sonst nicht erreichen können. Das ist ja auch mit Fernsehgottesdiensten so. Die Leute, die da vorm Fernseher sitzen, sind ja lebendige Gemeinde. Und das finde ich ist schon eine tolle Möglichkeit, die wir da haben. Aber der persönliche Kontakt und das persönliche in die Augen gucken ist unschlagbar. Live ist live.
Bei KL 55, den Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Heute sprechen wir mit Hans Henschel, Superintendent in Unruhe und jetzt Autor und Maler.
Herr Henschel, wenn Sie die Bibel lesen, dann haben Sie ja im Grunde eine grüne Brille auf, denn die ökologische Auslegung der Bibel liegt Ihnen sehr am Herzen. Was sehen Sie da durch Ihre grüne Brille, wenn Sie die Bibel lesen?
Durch meine grüne Brille sehe ich die Verantwortung für alle Geschöpfe. Also wir haben uns ja angewöhnt, sozusagen die Bibel so zu lesen, dass sie immer als allererstes die Menschen erreicht. Franz von Assisi, den halte ich sozusagen für den großen Urökologen. Und dieser Franz von Assisi, das war so ein Dr. Doolittle, ne, im 12. Jahrhundert, der konnte mit Tieren reden oder ob er es konnte, weiß ich nicht. Er hat jedenfalls mit Tieren geredet, hat Vögeln gepredigt, er hat dem Wolf von Gubbio einen Deal angeboten, einen Krieg zu beenden. Da gab es so die... Und dieser Franz von Assisi, der hat die gesamte Natur, alles, Flora, Fauna, Luft, Wasser, als beseelt sehen können und hat ein ganz berühmtes Stück geschrieben, den Sonnengesang des Franz von Assisi. Und in diesem Sonnengesang, da sagt er, gelobt seist du Gott für Bruder Sonne, für Schwester Mond, für Bruder Baum, für Schwester Blume. Also der hat erkannt, dass es Gottes Willen entspricht, nicht nur den Menschen immer im Mittelpunkt zu sehen und sein Wohlergehen und seine ökonomischen Interessen, sondern dass es darum geht, gleichgewichtig zu leben. Dass Gott will, dass wir das Gleichgewicht der Schöpfung bewahren. Das haben wir ja schon lange hinter uns gelassen, ne? Also im Mai 2023 werden wir alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht haben, die für das ganze Jahr 2023 bis zum 31. Dezember vorgesehen waren vom lieben Gott.
Das sind nur noch 2 Monate, ne? Wir haben jetzt März,
ja,
sind das 2 Monate noch
und dann sind wir schon durch damit. Und da lese ich die Bibel dann so, dass ich zum Beispiel den Psalm 23, das ist ja so ein wunderbares Stück Bibel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das kennt man aus dem Kindergottesdienst und das ist in jedem Seniorenkreis Thema, weil alle sich sozusagen darin bergen können. Männer und Frauen, Alte und Junge, der Herr ist mein Hirte. Ich erzähle diese Geschichte als Geschichte, nicht heißt Psalm 23, sondern ein Lied von Biene und Eisbär. Stellen Sie sich mal vor, eine Biene sagt diesen Psalm, der Herr ist mein Hirte. Dann wird das alles konterkariert, was da drin steht. Die Bienen sterben aus, die Eisbären finden nicht mehr genügend Nahrung, weil die Polkappen schmelzen. Sozusagen aus diesem anthropozentrischen Blick rauszukommen, aus dieser Hybris des Menschen, dass sozusagen die ganze Welt nur für uns gemacht ist. Der Apostel Paulus schreibt an einer Stelle, ja, es ist euch ja alles erlaubt, Leute. Ihr könnt ja sozusagen Gas aus Russland kaufen und in der Arktis könnt ihr Fracking betreiben und weiß der Kuckuck was. Das könnt ihr alles machen. Aber das ist nicht alles gut. Und das finde ich eine ganz spannende Position, die in der Bibel sich immer wieder findet, die wir in unser Leben leiten. Wir können alles machen, aber es ist nicht alles gut.
Und was wären so die nächsten Schritte, um da den Weg umzukehren, also die Umkehr zu wagen, um biblisch gesprochen? Was wären die dringendsten Schritte dazu?
Also weltpolitisch bin ich natürlich auch ein schlechter Berater. Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Schritt ist, dass wir, hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an, aber dass wir treu beten. Also dass wir sozusagen uns vor dem Angesicht Gottes immer wieder neu einfinden und das auch den Leuten sagen, wir als Christenmenschen, wir leben vor dem Angesicht Gottes. Aber es gibt natürlich andere Schritte. Also man muss bis zum Bäcker, der in 800 Meter Entfernung ist, nicht mit dem Auto fahren. Man muss sein Kindergartenkind, und ich finde, die Kindergarteneltern und junge Eltern, die haben da eine ganz besondere Verantwortung. Ich wundere mich immer, dass ich sozusagen manchmal der nächstjüngere auf Demonstrationen der Fridays for Future Bewegung bin und die ganze Generation der Eltern unserer Schülerinnen und Schüler fehlt da. Eigentlich denke ich, die müssen doch im Grunde genommen alle mitgehen. Gut, die müssen arbeiten und so weiter. Es gibt ja immer 1000 gute Gründe, warum man das Gute nicht tut. Aber wenn ich bei uns an der Grundschule in Oldenburg vorbeifahre und die Schule ist aus und dann sehe ich da all die SUVs mit laufendem Motor auf die Kinder warten, die dann in den Kindersitz gepackt werden oder nicht in den Kindersitz gepackt werden, dann frage ich mich, meine Fresse, sind die denn alle einbeinig oder sitzen die ganzen Eltern alle im Rollstuhl, dass sie die Kinder mit dem Auto abholen müssen? Warum können sie da nicht sozusagen 10 Minuten laufen? Und so ein Kind hätte das auch gut. Bei mir zu Hause wird keine Spinne tot gemacht. Ich fange die alle ein im Glas, schiebe ein Stück Papier drunter, bringe die raus. Da frisst sie dann eine Amsel oder ein anderes Tier. Aber es sind wirklich auch die kleinen Sachen, die mit denen man eine Menge verändern kann. Jesus weist mal darauf hin, dass die Sperlinge unterm Himmel für 2 Groschen zu kaufen sind. Und trotzdem sind sie unglaublich schöne und schützenswerte Geschöpfe unseres Gottes. Und ich glaube, dass sozusagen wir bei allen ökologischen Debatten auch wieder lernen müssen, dass sozusagen auch ein Sperling oder eine Spinne schon eine ökologische Tat ist, dass wir dürfen keine Angst vorm Kleinen haben.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet und wir sind mit Hans Henschel im Gespräch über sein neues Buch »Gott wollte nie die Abrissbirne – Eine ökologische Deutung der Bibel«.
Eine Figur haben Sie gerade schon vor der Musik erwähnt, Franz von Assisi. Wir haben ihn mal den Prototypen des Ökomenschen genannt bei uns in der Vorbereitung. Wie würden Sie ihn beschreiben? Wie passt er in unsere Welt heute?
Also da gab es ja dieses große ökumenische Konzil von Vancouver. Und auf diesem ökumenischen Konzil von Vancouver, das übrigens Bonhoeffer 1932 schon gefordert hatte. Bonhoeffer hatte mal gesagt, wir müssen uns eigentlich, alle Christenmenschen dieser Welt müssen sich mal zusammentun und müssen mal gucken, wie wir diese Welt tatsächlich besser gestalten können. Und das ist dann sozusagen durch das tausendjährige Reich und all die Dinge, die damit zusammenhängen, nicht mehr zustande gekommen. Und dann war 1982 dieses ökumenische Konzil in Vancouver und die haben sich ein Motto gesetzt, das bis heute relativ bekannt ist: Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und da sehe ich diesen verrückten Franz von Assisi als ein ganz gutes Beispiel. Der hat uns nämlich im Grunde genommen schon im 12. und in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts gezeigt, dass die Ökologie nicht allein Umweltschutz ist, sondern dass Ökologie es damit zu tun hat, was für den Frieden zu tun, was für mehr Gerechtigkeit zu tun und was für Bewahrung der Schöpfung zu tun. Das finde ich bei Franz von Assisi wunderbar angelegt, wobei wir uns ja sozusagen bis heute ein bisschen da auch unbetroffen zeigen können, weil ich habe ihn ja eben der verrückte Franz genannt, ist ja ein Spinner gewesen, ne? Haben alle gesagt, das ist ein reicher Knabe, sein Vater ist Kaufmann, der Franz von Assisi kann ein Studium machen und plötzlich kriegt er sozusagen so einen Knall und denkt sich, das ist doch alles nix, was ich hier mache, verkauft seinen Studentendegen, gibt das Geld dafür den Armen, zieht sich so eine Bettlerkutte an und frönt hinfort dem Armutsideal und predigt nicht nur den Menschen. Natürlich hat er auch den Menschen gepredigt. Ne? Wenn wir heute sagen, Franziskus von Assisi hat den Vögeln gepredigt, dann hat er auch den schrägen Vögeln gepredigt, nämlich den Menschen. Und er hat durch sein Armutsideal vorgeschlagen, dass wir sozusagen gerechter miteinander umgehen. Er hat sozusagen schon damals gesehen, dass diese Spanne zwischen reich und arm und mittelständisch und bettelarm, dass diese Schere immer größer wird und hat erkannt, dass sozusagen, wenn wir alle uns immer nur selber bedienen wollen, wir in so einen Kreislauf kommen aus Selbstbedienung. Und Selbstbedienung heißt ja, die anderen werden nicht bedient, ne? Und das ist ausgesprochen ungerecht. Und zur Friedensdebatte hat Franziskus beigetragen, da gibt es eine ganz wunderbare Geschichte, die wird erzählt vom Wolf von Gubbio. Da gab es in dieser norditalienischen Stadt Gubbio einen Wolf, der bedrohte die Herden der Menschen, die in diesem Dorf wohnten. Ist ja heute auch wieder ein Thema, ne? Der Wolf von Ovelgönne oder wo auch immer die jetzt alle sitzen. Und Wolf und Weidetierhaltung, das hat sich schon zu Zeiten von Franz von Assisi nicht vertragen, jedenfalls nicht grundsätzlich vertragen. Und nun kommt Franziskus in diesen Ort, Gubbio, und sieht, dass die Leute, wenn sie aufs Feld gehen, vor die Stadtmauern, alle bewaffnet sind mit allerlei Sensen und Sicheln. Und sie fordern immer mehr Waffenlieferungen gegen diesen Wolf von Gubbio. Und Franz sagt zu den Leuten, warum lauft ihr hier alle so rum, als ob ihr im Krieg seid? Und dann sagen die, da gibt's diesen bösen Wolf draußen. Und der frisst nicht nur unsere Tiere, sondern der will uns auch an unser europäisches Haus. Der will uns auch sozusagen ans Leben und ans Fell. Und dann sagt Franz, ja Leute, wenn das so ist, dann gehe ich da mal hin und red mit dem mal. Und dann sagen die Leute in Gubbio, ja, dann nimm aber auch eine Stange mit oder weiß der Kuckuck was, ein Leopardpanzer oder was auch immer. Und Franz sagt, nee, ich brauche nichts außer mein Gottvertrauen und meine Stimme. Und dann geht er vor diesen Ort, ist ja eine Legende und ist eben Spinner gewesen. Und dann geht er vor diesen Ort und trifft diesen Wolf. Und der Wolf grault ihn an und gnault ihn an. Und Franz sagt, komm, mein lieber Freund, fang nicht gleich an zu beißen, lass uns doch mal miteinander reden. Und dann reden die miteinander. Franz kann noch mit den Tieren reden. Wir könnten vielleicht auch mit unseren Tieren reden, wenn wir im Schwein nicht nur das Schnitzel sehen würden oder in der Kuh die 40 Liter Milch, die sie am Tag gibt. Dann redet er mit dem Wolf und am Ende kommt ein Deal dabei heraus. Er sagt nämlich, weißt du was, die Leute aus Gubbio, die werden dich jetzt in Zukunft mit Kaninchen oder Ziegen oder irgendwas bedienen und du reist dafür die, die sie nicht hergeben wollen, in Zukunft nicht mehr. Das ist eine, ich finde, ist eine genauso wunderbare Friedensgeschichte wie die vom heiligen St. Martin. Nur ist der Franz von Assisi natürlich noch katholischer als der heilige St. Martin.
In die aktuelle Zeit, ist denn der verrückte Franz auch heute zu finden in der Kirche? Ist der verrückte Franz oder war der verrückte Hans wie der verrückte Franz? Haben Sie da auch so Anregungen, Erfahrungen heute, dass wir diesen Prototypen auch heute irgendwie wiederfinden?
Also, ja, ich habe diesen verrückten Franz, ehrlich gesagt, nach dem 24. Februar 2022 in all den Kirchengemeinden gefunden, die plötzlich angefangen haben, Friedensgebete anzubieten.
Braucht Kirche mehr Verrückte, um auch Motor der Veränderung zu sein?
Ja, verrückt heißt ja nicht sozusagen psychisch krank. Das fände ich...
Verrückt im Franz von
Assisi. Ja, also ich glaube, wir müssen einfach ein Stück neben die Mainstream-Gesellschaft rücken und uns der Ethik Jesu wieder mehr öffnen. Vielleicht auch den 10 Geboten. Das wäre ja auch nicht so das Schlechteste. Ich meine, ich heilige den Feiertag auch nicht immer. Wenn das Wetter es erlaubt, dann bin ich auch mit meinen Pferden unterwegs am Sonntag oder weiß der Kuckuck was und mähe auch schon mal den Rasen, wenn es niemand sieht und niemand hört, weil mein Hof in der Wesermarsch liegt total allein. Da kann man das schon mal machen. Aber im Wesentlichen sind die 10 Gebote und diese Ethik Jesu, glaube ich, tatsächlich ein Heilmittel. Und darum geht es am Ende ja auch in unserer Welt. Also Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung. Und ich würde dieser Trias gerne hinzufügen, Heilung. Es gab eine, das sind ja alles leider katholische Heilige, ne? Aber vor der Reformation gab es ja auch noch keine Evangelien. Das ist sozusagen unser Pech oder das Glück der katholischen Kirche. Ich weiß es auch nicht. Hildegard von Bingen, die hat gewusst, dass man sozusagen in der Natur Heilmittel finden kann. Dass sozusagen Pflanzen, die irgendwo achtlos herumstehen, zu Heilmitteln werden können. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch um Heilung gehen wird in diesen ökologischen Notzeiten.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Bei uns zu Gast ist Hans Henschel, Autor, Superintendent, Pastor im Unruhestand und Sonntagsmaler.
Im geistlichen Snack haben wir gerade aus Ihrem Buch Gott wollte nie die Abrissbirne, dieses wunderbare David gegen Goliath, gehört. Sie haben ein anderes Buch ein Jahr davor herausgegeben, Bunte Augenblicke mit der Bibel. Die beiden Titel sagen es schon, brauchen wir eine neue Sprache für die Bibel, um die Geschichten wieder lebendig erfahrbar zu machen?
Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, ob wir eine neue Sprache brauchen. Ich brauche eine neue Sprache. Ich brauche eine biblische Sprache, die permissiver, die sozusagen durchlässiger in unsere Gesellschaft und in unsere Zeit hineinspricht. Also ich bin groß geworden mit wunderbaren Luther-Bibelzitaten und Luther-Bibelworten, aber das ist, glaube ich, für viele Menschen heute nicht mehr barrierefrei. Und Barrierefreiheit ist, denke ich, das Zauberwort, das wir für die Kirche generell finden müssen und entdecken müssen. Barrierefreiheit in der Sprache, aber auch in unseren Vollzügen. Also wenn ich sonntags morgens in eine Kirche komme, dann finde ich es gut, wenn sozusagen jemand da ist, der mich begrüßt und sagt, schön, dass Sie da sind oder guten Morgen oder weiß der Kucke, was soll ich Ihnen mal zeigen, wo Sie sitzen können. Das ist ja in unseren total überfüllten Kirchen wichtig, dass man den Leuten auch nochmal eine leere Bank zeigen kann. Und Barrierefreiheit, das bedeutet auch, dass da vorne nicht ein Pastor steht, der sagt,
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes,
sondern der sagt, schön, dass Sie da sind, wir denken daran, dass der auferstandene Christus unter uns ist und dass wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes halten. Für viele, die noch zu unserer Kirche gehören, weil sie schon immer dazu gehört haben, sind unsere Vollzüge total durchschaubar. Für andere sind sie absolut undurchschaubar geworden. Zwei Beispiele, die ich gerne erwähne. Einer meiner Konfirmanden fragte mich mal, als ich sagte, wir laden zu folgenden Kreisen ein. Und dann habe ich gesagt, Frauenkreis und weißer Kuba. Der ging aus dem Gottesdienst raus und sagte, gibt es bei euch eigentlich auch Quadrate? Weil das ist ein Wort, das sozusagen im Grunde genommen nichts mehr aussagt. Oder im Konfirmandenunterricht eine Situation, gekreuzigt, gestorben, gelitten unter Pontius Pilatus. Und ich frage im Konfirmandenunterricht, wer oder was ist denn Pontius Pilatus? Und einer meiner Konfirmanden sagt, das ist eine ganz schwere Krankheit, unter der Jesus gelitten hat. Meine Cousine leidet unter Diabetes mellitus. Und Jesus hat unter Pontius Pilatus gelitten. Also die sprachlichen Barrieren, die müssen abgebaut werden. Und wenn die abgebaut sind, dann glaube ich, dann können wir auch wieder sagen, dass Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber erstmal müssen wir sagen, Jesus lädt alle, die sozusagen den ganzen Dreck des Lebens spüren und die sozusagen im Staub rumkriechen, die lädt er ein, aufzustehen und sich von ihm an die Hand nehmen zu lassen und bietet ihnen Erfrischung an. Also ja, ich plädiere deutlich für eine andere Sprache, die barrierefreier ist. Damit negiere ich nicht die wunderbare Sprache, die uns in der Lutherbibel begegnet, mit der ich ja auch groß geworden bin. Und die vielen älteren Menschen, die mit dieser Sprache groß geworden sind, Trost bringt und in die sie verliebt sind. Und ich würde es nicht wagen, ihnen diese Liebe madig zu machen. Aber ich selber kann sozusagen mir nur wünschen, dass wir eine Sprache finden, die auch die erreicht, die wir bisher mit dieser biblischen Sprache schlecht erreichen. Denn ich glaube, dass es eine ungeheure Zahl an Menschen gibt, die sich auch von der Kirche schon längst getrennt haben, die sich möglicherweise auch vom Kirchen getrennt, vom Glauben getrennt haben, dass es eine ungeheuer große Zahl gibt, die eigentlich mit dieser evangelischen Botschaft, ist auch eine katholische Botschaft, aber mit dieser Botschaft des Evangeliums etwas anfangen können würden. Du bist nicht allein in dieser Welt, dein Gott steht auf deiner Seite und mit dir eine Gemeinde. Ja, das wäre ein Hammer, wenn uns das gelingen würde.
Gelingt es uns denn auch als Kirche oder als Gemeinde, diese ökologische Umgestaltung unserer Gesellschaft irgendwie prägend zu gestalten? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also meine Einschätzung ist die, dass es ganz viele Leute gibt, die trotzdem weiter in die Gottesdienste gehen, obwohl die Kirchen auf 14 Grad runtergefahren sind und sich plötzlich auf eine Decke einlassen können. Ich glaube, dass unsere Gemeinden ein unglaubliches Potenzial haben und dieses Potenzial auch schon nutzen. Es gibt kaum noch Gemeindefeste, bei denen es Einweggeschirr gibt. Es gibt viele Gemeinden, die die Friedensbewegung freundlich begleiten, selbst wenn sie nicht auf die Demos gehen. Es gibt viele Menschen, die erkannt haben, dass das immer weiter, immer höher, immer größer uns nicht weiterbringt und die möglicherweise dann auch erkannt haben, dass die Chance zur Kehrtwende im Teilen liegt.
Welche Frage stellen Sie Gott, wenn Sie ihm eine Frage stellen dürften? Als Abschluss zu unserer Fragestunde.
Ich würde ihn gerne fragen, kannst du bei den Menschen dafür sorgen, dass meine Enkelin Jonna, die jetzt 2,5 ist, in 50 Jahren, wenn sie Lust dazu hätte und die Mittel dazu hätte, in der Arktis noch Eisbären frei lebend sehen würde?
Das fasst alles zusammen, was wir mit Herrn Henschel besprochen haben.
Unsere Fragestunde geht in dieser Sendung zu Ende. Es war sehr lebendig. Lieber Hans Henschel, wir danken für das Gespräch bei uns in der Sendung, wünschen Ihnen weiterhin viel Kreativität beim Fragen, beim Malen, beim Verfassen, großes Interesse auch an Ihren Gedanken und vor allen Dingen gute Antworten weiterhin.
Ich danke Ihnen, dass ich hier sein konnte. Das ist eine tolle Sache mit Ihrem Kirchenradio.
Dankeschön. Die Wortbeiträge dieser Sendung und auch vergangener sowie vertiefte Informationen zu KR54 können Sie in Ruhe auf unserer Website kirchenradio-olmburg.de nachlesen und auch nachhören. Wir laden Sie ein zu unserer nächsten Sendung, die Freitag, den 14. April 2023 ausgestrahlt wird. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.